Ich bin ja in Silicon Valley geflogen. Ich habe in Apple Manager geschrieben, du Steven, ich bin am Donnerstag in Town, wollen wir nicht auf einen Kaffee gehen? Ich war natürlich überhaupt nicht in Town. Ich war in kleinen Linz in Österreich. Aber ich habe jetzt halt so probiert, ja, kriege ich wieder mal einen Termin. Habe mir nicht gesagt, machen wir einen Termin. Und so, hey, ich bin da und wollen wir nicht einen Kaffee-Schall trinken? Ja. Und er so, ja, Donnerstag passt ihm gut, schau um 2 Uhr vorbei. Ne? Ich mit Dienstag fliege rein, San Francisco, einmal rüber. Zack, Termin gemacht. Aber aus dem Termin ist halt oft aus 30 Minuten 2 Stunden entstanden. Und am Ende des Tages arbeiten hier auch wieder Menschen zusammen. Und ja, wie du vorher so schön richtig gesagt hast, dann ist man ein bisschen besser positioniert, man hat den direkten Zugang, man kommt den Beta-Access und so weiter und so fort. Und das Game haben wir, glaube ich, ganz gut gespielt. Und das hat uns da und dort schon sehr viel gebracht.
Herzlich willkommen, hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast hat vor 16 Jahren das Unternehmen Runtastic gegründet und damit eine umwerfend erfolgreiche Karriere als Unternehmer gestartet. Ich werde ihn heute mal so ein bisschen bitten, uns auch vielleicht durch die erfolgreichsten und vielleicht auch die unerfolgreichsten Entscheidungen auf seinem Unternehmerweg hinzuweisen oder mit uns zu teilen. Und was er sieht, wenn er mit seiner Erfahrung und Ideen auf den aktuellen Startup-Markt blickt oder vielleicht auch, was er von der Digitalisierung in Deutschland so hält und natürlich, was ihn außerhalb des Büros so interessiert. Bevor unser Gespräch gleich losgeht, eine Bitte an euch nochmal. Wir machen gerade eine HörerInnen-Umfrage. Das heißt, ihr findet unten in den Shownotes einen Link zur Umfrage. Da könnt ihr kurz abgeben und sagen, toller Podcast, doofer Podcast, das sind die Themen, die mich interessieren, das sind die Themen, die mich nicht interessieren. Damit macht ihr den Podcast noch eine Menge besser und es gibt vor allen Dingen etwas zu gewinnen. 2 Festivalkarten fürs OMR-Festival 2025 mit allem Pipapo drumherum. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, diese wenigen Minuten Zeit zu investieren und ihr tut mir einen großen Gefallen. Also, jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Lieber Florian Schwandner.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Erste Frage habe ich lange überlegt, aber im Grunde würde ich gerne mal wissen, was sind Dinge, die die Leute so dieses Jahr von dir wissen wollten? Und wie unterscheidet sich das so ein bisschen, was die Leute vor 10 Jahren von dir wissen möchten? Also wie hat sich so ein bisschen auch die Fragestellung oder die Themen geändert in den letzten 10 Jahren, die die Leute gerne mit dir besprechen möchten?
Naja, vor allem, wenn man es jetzt ein bisschen mehr von der Seite als Investor sieht, wo ich ja doch in über 40 Startups investiert bin, also sehr breit, dann merkt man jetzt gerade schon, speziell 2024, ein Jahr, was wirtschaftlich für uns alle ein bisschen herausfordernder ist, dass man einfach mehr Inbound-Anfragen bekommt und die Suche nach Geld, nach Investments dementsprechend härter geworden ist. Das hat 2 Dinge, die es mit sich bringt. Die Quantität, man bekommt mehr Anfragen, aber ich würde auch meinen, dass die Qualität da und dort besser wird, weil Leute einfach besser vorbereitet sein müssen. Und entweder das Pitch-Deck besser ist, die Ansprache, nicht einfach irgendeine LinkedIn-Nachricht, eine nackte E-Mail, sondern ein bisschen personalisierter. Und das ändert das Game schon ein bisschen, wenn man weiß, man muss etwas mehr um den Investor kämpfen, man muss um die Kunden mehr kämpfen, da muss man sich auch ein bisschen mehr bemühen, würde ich meinen.
Ich glaube, du bist zwar schon 6 Jahre operativ aus Runtastic raus, aber genau, du musst mir bitte verzeihen, dass ich doch nochmal so ein paar Fragen stelle, weil es einfach gut, eine wahnsinnige Story ist. Ja. Ihr habt ungefähr 2008 gegründet.
2009,
danke. Und die ersten 1,5 Jahre kein bis wenig Gehalt ausgezahlt. Ja? Dann kam, glaube ich, ein tolles Wachstum. Und ich bin mir sicher, dass die Leute gerne mal verstehen möchten, was war der Moment, der auf einmal von noch kein Geld kam rein oder kein Wachstum war da, hin zu, oha, jetzt geht's richtig, richtig losgeführt hat.
Ja, gute Frage, genau. Wir haben 2009 begonnen, 4 Gründer, Runtastic, eine App für Fitness zum Laufen, zum Tracking vom Laufen. Heute alles logisch, damals natürlich alles eher ein Novum, sehr neu, aber gerade iPhone 3G gekommen mit GPS-Tracking und so weiter. Wir hatten, wie viele Startups, am Anfang einen Businessplan und haben Geld gesucht. Ein bisschen deutsch und österreichisch hat jeder gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Wer soll dann mit dem Handy laufen gehen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, wir müssen trotzdem weitermachen, auch wenn wir kein Geld bekommen und wir bekamen kein Geld. Das heißt, wir sind am Wochenende, haben wir gearbeitet, haben Apps gebaut für andere Unternehmen und haben das Geld genommen, um unsere ersten MitarbeiterInnen zu finanzieren. Und natürlich, wo kann man am besten sparen? Bei sich selbst. Die ersten 2 Jahre tatsächlich 0 €, dann haben wir 900 Euro brutto verdient. Das war so keine Lohnsteuergrenze und ja, ich glaube, nach 5 Jahren waren wir irgendwie bei 2.000 € brutto. Also wir haben wirklich sehr auf kleiner Flamme gelebt, haben aber alle alles dann immer reinvestiert ins Unternehmen. Und wir sind halt nach 18 Monaten schon Cashflow-positiv geworden. Hintergrund war auch jener, dass wir mit den Apps immer mehr, immer schneller Reichweite bekommen haben. Und ich habe dann irgendwann probiert, einen Ansprechpartner bei Apple zu kommen. Und das war damals genauso, wie ich es erzähle. Okay, Apple, wo sitzen die? Aha, Cupertino, wo ist Cupertino? Ah ja, in der Nähe von San Francisco, das ist ja in Amerika. Und ich habe gesagt, ich fliege da jetzt einfach hin und bleibe mal eine Woche drüber und schaue, ob ich eine Visitenkarte bekomme. Und da hat es noch meetup.com gegeben. Das war so eine Online-Seite, wo man zu Abendveranstaltungen gehen hat können in San Francisco. Und glücklicherweise habe ich da einen guten Menschen kennengelernt, der mich dann mit Apple connected hat. Und das hat uns dann schon sehr viel Exposure auch gebracht bezüglich Featurings, neue Dinge zu bauen. Und dann haben wir halt unglaubliche Reichweite sehr schnell bekommen und sind halt sehr brutal gewachsen, würde ich meinen. Als App, als Unternehmen und wir wahrscheinlich auch als Unternehmer. Ja.
Du hast erzählt, dass ihr habt zum Beispiel für die Telekom Apps gebaut zu der Zeit.
Genau.
Und dann guckt man ja irgendwie hin am Ende des Monats und sagt, okay, wir haben jetzt mit App-Entwicklung 80% Umsatz gehabt und mit unserer Runtastic App 20 oder keine Ahnung, wie auch immer, oder noch weniger.
Ja.
Da gibt es doch sicherlich mal Momente, wo man sagt so, oder wollen wir lieber Apps entwickeln? Vielleicht ist das einfacher und ich würde auch mir da irgendwie ein Auto mal kaufen und so weiter. Also wie kommt man durch dieses Tal durch und bleibt irgendwie bei der Idee?
Ja, sehr faire Frage, Christoph. Ich glaube, wir haben es ganz intelligent gemacht. Wir haben dieses Wochenend-Business auch in eine eigene GmbH ausgelagert und eine eigene Firma gemacht. Dort auch eigene Geschäftsführer rein und später die Firma sogar geexitet. Die habe ich gar nicht, steht gar nirgendwo. Aber das ist auch passiert. Also das Business hat schon funktioniert. Wir haben aber schon im Kern immer an unsere Vision geglaubt und Runtastic war ganz klar immer das Unternehmen, das der Fokus war. Es hat sogar noch ein drittes Unternehmen dann gegeben, das wir so Freitag bis Sonntag gemacht haben. Auch das ist mittlerweile im dreistelligen Millionenbereich geworden, also das ist auch sehr gut gewachsen. Aber anyway, was will ich sagen? Wir haben immer an Runtastic geglaubt, das war immer ganz klar. Die Firma und das andere war ein notwendiges Tun, um das eine zu finanzieren. Und ich habe an der Fachhochschule am Wochenende unterrichtet, wir haben das Geld genommen, also jeder hat irgendwo gearbeitet, wir haben alles immer in das Core-Business reingegeben und in Wahrheit war die Pre-Seed-Finanzierung, haben wir uns einfach mit Arbeit selber finanziert, wenn man es so haben will.
Das ist ja spannend. Du hast gerade gesagt, dass auch sehr gut funktioniert hat, einfach genau diesen Kontakt aufzubauen. Also es ist ja auch etwas, was man immer wieder hört, gerade bei neuen Plattformen, dass die am Anfang natürlich auch, die sagen so, oh toll, da ist eine App, die ist irgendwie gut. Natürlich haben auch wir ein Interesse daran, irgendwie unseren Kundinnen und Kunden
genau.
Apps zu empfehlen, die irgendwie gut funktionieren, wo sich Leute richtig Mühe geben. Und da kann es teilweise schon irgendwie einen Unterschied machen, ob man einen guten Kontakt hat, ob man auch einen schnellen Weg hat, dass die von einem mitbekommen, was man so macht. Das finde ich spannend. Ich hatte so, wahrscheinlich war das doch nur ein, zwei Jahre später, so eine App mal eine Zeit lang benutzt, die hieß irgendwie Your Body, Your Gym oder sowas. You are your own gym oder sowas. Also das war irgendwie auch so eine Sport. Und da hatte ich das Gefühl, so, ach, das ist ja total schlau. Da werden so personalisierte Trainings irgendwie empfohlen. Und ich kann sagen, ich bin eher nicht so sportlich, ich mache eher das einfache Training und so. Das war damals alles relativ neu. Gab es auch in der App bei euch irgendwie mal so ein Feature, wo ihr gemerkt habt, so, das ist ja krass. Ja. Dieses Feature ist nochmal ein totaler Propulsion System für unseren Erfolg.
Genau, der sogenannte Growth Hack. Ja. Also wie kann man was einbauen, dass man noch einmal exponentiell weiter wachsen kann? Und bei uns waren es in Wahrheit zwei Dinge, die extrem gut funktioniert haben. Der eine Growth Hack war ein sehr banaler, aber unser Mitbewerb war vor allem USA getrieben. Da gab es irgendwie Runkeeper und ein, zwei andere, die haben alle viele Millionen Finanzierung bekommen, die wir nicht hatten. Und wir haben gesagt, was haben wir für einen Vorteil in Europa, den Vor- und Nachteil gleichzeitig dem haben, sind viele Sprachen, viele Kulturen. Jetzt haben wir gesagt, wir können ja, die App war auf Deutsch logischerweise und Englisch haben wir auch noch irgendwie hingebracht. Aber damals gab es jetzt noch keine AI und sonst. Und wir wollten aber Italienisch, Spanisch, Französisch übersetzen, haben aber kein Geld für eine Übersetzungsagentur gehabt. Das heißt, wir haben in unsere Datenbank reingeschaut, wirklich so manuell, wer sind die aktiven User in Italien, und haben dann drei Leute angeschrieben, haben gesagt, möchtest du uns helfen, die App zu übersetzen? Du kriegst kein Geld, aber kriegst Ruhm und Ehre von uns. Und so haben wir binnen drei Wochen die App in weiteren drei Sprachen gehabt und insgesamt in fünf Sprachen und haben dann natürlich auch von Apple und Google damals auch wieder Featurings in diesen Ländern bekommen und waren einfach besser wie nur die englisch übersetzte App aus Amerika. Das hat uns extrem viel Wachstum gebracht. Und der zweite wirkliche Growth Hack damals war, Facebook hat gerade sozusagen ihr SDK, ihre API zur Verfügung gestellt, dass man Fitnessaktivitäten über Facebook teilen konnte.
Ja.
Und wir haben das relativ genial gebaut im Sinne von, dass auch die User Experience, wenn ich mit einem Lauf fertig war, ich konnte mich mit Facebook mit einem Klick verbinden und konnte auf Facebook automatisch die kleine Map teilen. Und dann ist so typischerweise gestanden, Florian Gschwanden hat einen fantastischen Lauf über 5,6 Kilometer in 32 Minuten absolviert. Und das haben wir auf der einen Seite so kundenfreundlich gebaut, dass es jeder, der es wollte, mit einem Klick aktivieren konnte. Und auf der anderen Seite hat es zu so einer massiven Viralität geführt, dass man einfach dann die Downloads durch die Decke, also das ist wirklich, das hat sich nicht verdoppelt, das hat sich binnen weniger Monate verzehnfacht. Und das war einfach brutal. Also war wirklich ein brutaler Wachstumshebel und da waren wir unter anderem neben Nike, weil nur Nike und wir bekamen ganz Anfang diesen Beta-Zugang, dass man das testen durfte. Und das waren wieder genau die Kontakte, wo wir vorher geredet haben. Also immer das, und das ist auch vielleicht so ein kleiner Hack, ich bin ja in Silicon Valley geflogen, ich habe in Apple Manager geschrieben, du Steven, ich bin am Donnerstag in Town, wollen wir nicht auf einen Kaffee gehen? Ich war natürlich überhaupt nicht in Town, ich war in kleinen Linz in Österreich, aber ich habe jetzt halt so probiert, ja, kriege ich wieder mal einen Termin, habe mir nicht gesagt, machen wir einen Termin, sondern so, hey, ich bin da und wollen wir nicht einen Kaffeeschal trinken? Ja. Und er so, ja, Donnerstag passt ihm gut, schau um 2 Uhr vorbei. Ne? Ich mit Dienstag fliege rein, San Francisco, einmal rüber, zack, Termin gemacht, aber aus dem Termin ist halt oft aus 30 Minuten 2 Stunden entstanden und am Ende des Tages arbeiten hier auch wieder Menschen zusammen. Und ja, wie du vorher so schön richtig gesagt hast, dann ist man ein bisschen besser positioniert, man hat den direkten Zugang, man kommt den Beta-Access und so weiter und so fort. Und das Game haben wir, glaube ich, ganz gut gespielt. Und das hat uns da und dort schon sehr viel gebracht.
Auf euren Erfolg ist nicht nur in den Download-Charts irgendwie sichtbar gewesen, sondern es ist dann irgendwann auch Adidas auf euch aufmerksam geworden und hat euch dann tatsächlich, glaube ich, 2015 akquiriert.
Genau.
Ich und die Jahreszahlen, immerhin daneben, aber ja, mal gucken. Und dann gab es den berühmten 220 Millionen Euro Exit. Ich glaube, die Zahl, ja, die ist legendär, die ist auch nicht schwer zu finden. Und für die österreichische Startup-Szene war das ein absolut wichtiges Signal.
Ja.
Ich glaube, irgendwie ein 220 Millionen Deal in den USA ist bemerkenswert. In Deutschland ist es umwerfend und in Österreich ist es wahrscheinlich nochmal so ein Meilenstein, den es vielleicht gar nicht so häufig vorher oder nachher gegeben hat.
Genau.
Kannst du uns ein bisschen über den österreichischen Startup-Markt erzählen? Gibt es da Unicorns? Gibt es da ähnliche Exits? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, mittlerweile, Gott sei Dank, ne, muss man ja nur die Inflation hochrechnen in den letzten 10 Jahren, dann wären wir ja, glaube ich, auch schon einiges größer gewesen. Nein, aber zurück zu der Zeit gab es natürlich wenig Exits und noch schon gar keine irgendwie in einem dreistelligen Millionenbereich. Das hat tatsächlich viel ausgelöst, noch einmal. Mittlerweile gibt es, würde ich meinen, eine sehr gute Business Angel- und VC-Szene. Wir haben ja mit Speed Invest und mit Push Ventures und Calmstorms die verschiedenen Fundgrößen, ähnlich wie in Deutschland. Keine Later-Stage-Fund, aber Early-Stage-Funds sind viele da. Wir selber haben natürlich auch, wie gesagt, ich habe mehr wie 40 Startup-Beteiligungen und der Großteil im Dachraum, auch hier einiges zurückgegeben. Aus Rantastic selber sind 26 neue Unternehmen entstanden, wo Leute
von Mitarbeitern, die
von
Rantastic
von uns, genau. Wir selber haben ja neben Rantastic dann Tractive gegründet. Tractive macht jetzt GPS-Tracking für Hunde und Katzen, ist Weltmarktführer, macht über 100 Millionen ERA. Also mittlerweile auch, da reden wir eben in der Unicorn-Gegend, würde ich meinen. Das war unser zweites Unternehmen.
Wo ist die Zentrale von dem Unternehmen?
Auch hier in Linz-Pasching. War Submieter von Rantastic lange und jetzt mittlerweile selber einen großen Standort. Ja, genau. Aber auch hier in Linz. Michael Hurners, der CEO von Anfang an, Co-Founder, guter Freund von mir, die waren bei uns untergemietet die ersten Jahre, also gemietet haben.
Und das Produkt ist, dass ich meiner Katze einen Tracker um den Hals hängen kann.
Genau, Katze und Hund einen Tracker. Ja. Mittlerweile über 1 Million monatlich zahlende Kunden und über 100 Millionen Annual Recurring Revenue. Also das ist schon ein ganz großes Business. Ja, genau. Und auch komplett ähnliche Rantastic-Story. Also das haben wir eben. Natürlich, wir haben GPS-Tracking, wir haben Uhren gebaut und andere Dinge und wir haben diese Technologie auf ein neues Device übertragen, gleicher Hersteller und so weiter. Und das Unternehmen hat sich brutal gut entwickelt. Und ja, genau, da sind wir schon beim ersten, ob das jetzt ein Unicorn ist oder nicht. Aber allein die Metriken, wenn man die nimmt, kommt halt auf ein Multiple, den man nimmt, drauf an. Ja. Irgendwo in der Gegend sind wir wahrscheinlich unterwegs. Wen gibt es sonst noch? Gott sei Dank gibt es auch Unternehmen wie Bitpanda kennt man von der Kryptoszene, glaube ich, ganz gut. Glaube ich, die letzte Bewertung, 4,5 Milliarden. GoStudent, Unicorn-Bewertung. Ja. Es gibt eine ganz große Firma hier in Linz, auch die Dynatrace, die an der Börse ist, glaube ich, so mit 18 Milliarden, die so Software macht. Und es hat sich die Szene, würde ich meinen, schon gut verändert. Sehr ähnlich wie in Deutschland. Wir haben ja, glaube ich, alle, Deutschland und Österreich, dieses bürokratische Problem, diese Hürden, natürlich die Lohnnebenkosten und Dinge, die dann immer ein bisschen schwierig sind, wenn man mit anderen Ländern konkurrieren muss. Gerade die Bürokratie, die uns beide Länder nicht einfacher macht. Bei uns ist die Rot-Weiß-Rot-Karte so ein Thema immer gewesen. Leute aus dem Ausland reinbringen, schwierig. Aber ich würde mal meinen, wir kämpfen und wir haben viel getan. Wir haben aber auch viel liegen lassen in den letzten 10 Jahren. Da wäre auch einiges mehr möglich gewesen.
Hast du das Gefühl, als Österreicher, kleineres Land, dass ihr sagt, wir müssen so ein bisschen mehr zusammenhalten und auch ein bisschen mehr uns gegenseitig irgendwie Tipps geben? Also hast du das Gefühl, es gibt auch eine gute Szene dort oder ist das...
Ja. Okay. Das würde ich schon meinen. Also ich glaube, es ist schon eine gute Szene und auch das Zusammenhalten. Man kennt halt in Österreich logischerweise noch einmal alle Akteure schneller, weil das Land einfach zu klein ist und das ist auch gut so. Aber ich würde auch meinen dann darüber hinaus, ich war in Deutschland immer gut vernetzt, durch das, dass wir auch einmal einen kleinen Teil an Axel Springer verkauft hatten, nachher Adidas und die Startup-Szene trotzdem überschaubar war. So kennt man sich natürlich aus dem App-Bereich von früher noch, so Verena Pauster, die Lea, aber auch von Wunderlist, Christian Reber über und. Das war alles eine überschaubare Szene. Und dann hat man natürlich jetzt auch das eine oder andere überschneidende Co-Investment. Aber das Zusammenhalten würde ich eher meinen, Christoph, das würden wir in Europa noch mehr brauchen. Wir müssen eher schauen, dass wir als eine europäische Einheit auftreten können, dass wir vielleicht E-Commerce leicht verschicken können, dass wir nicht über Hürden und Probleme haben, weil sonst wird es halt immer schwierig, dass wir mit Ländern wie USA und China und Indien und Co. konkurrieren, wo eine Sprache, eine Kultur auf hunderte Millionen Menschen anwendbar ist. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir morgen ein Paket in die Schweiz schicken wollen, dann ist das meistens schon wieder gar kein so ein einfaches Thema. Und das ist, glaube ich, eher so die Herausforderung, vor der wir stehen. Bürokratie kombiniert mit Regulatorik, wenn wir jetzt auf AI-Themen und so weiter und so fort schauen. Also da tun wir uns oft selbst nichts Gutes.
Jetzt reißt du das Thema gerade an. Ich glaube, du hast auch in den letzten Jahren in der Politik geholfen, beratend.
Richtig, ja.
Ist das ein Thema, wo du optimistisch bist, dass Europa das in den nächsten wenigen Jahren gut nach vorne bringt? Oder sagst du, seitdem du dich da so ein bisschen drum kümmerst, hast du leider viel zu wenig Fortschritt gesehen?
Genau, zweiteres. Also ich bin generell ein Optimist, aber auch ein Realist und politisch haben wir ganz, ganz viel liegen lassen. Da werden Startups zwar immer dann genutzt, wenn man irgendwie diese Innovation schnell herzeigen will und man sagt, wie wichtig ist das nicht alles. Trotzdem, ich habe mit zwei verschiedenen Regierungen daran gearbeitet, dass wir das nach vorne treiben und in Wahrheit war es trotzdem immer ein bisschen am Abstellgleis. Und das ist einfach nicht gut und in Deutschland habe ich genau Gleiches gespürt. Wenngleich auch jetzt beispielsweise mit Verena Pauster und so glaube ich, hier viel möglich sein kann und vielleicht mit neuer Regierung bei euch auch. Wir haben ja ähnliche Tragödien hier in Österreich, also da ist ja alles immer alles sehr, sehr ähnlich und ich bin der Meinung, da müsste sich schon wirklich mal einiges ändern und das Gute ist, wir haben ja die Menschen, wir haben die Ressourcen, wir haben das Potenzial, wir haben das Know-how, wir haben aber oft nicht das Großdenken und dann bauen wir uns selber 20 Hürden auf, dass es für den Unternehmer und die Unternehmerin etwas schwieriger noch wird, wenn wir was machen.
Glaubst du, das ist auch ein kulturelles Problem? Also, dass einfach so lange das Gefühl war, es läuft ja ganz hervorragend, dass man sich jetzt gar nicht vorstellen kann, wirklich grundlegende Dinge anders zu regeln? Oder wie kommt das? Also, wie kommt das, dass so ein führender Markt wie Europa so große Probleme hat, sich irgendwie auf Änderungen einzustellen oder auch große Themen mit ausreichend Dampf zu besetzen?
Naja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, man hat sich sehr lange ausgeruht auf Reichtum. Wir haben natürlich eine Mega-Generation mit der Boomer-Generation gehabt. Ne? Es wurde Wirtschaftswunder Deutschland, Nachkriegszeit. Es wurde aufgebaut, man war fleißig, man hat viel erreicht, man hat viel erreichen können. Dem Mittelstand ist es gut gegangen. Und jetzt sehen wir natürlich all die Dinge, wo man die letzten 5 bis 10 Jahre nicht hingeschaut hat. Sei es in der Automobilindustrie, wo wir gesagt haben, das Spaltmaß wird immer wichtiger sein wie die Software. Die Realität ist eine andere, wie wir sehen. Und jetzt schnell spüren zu bekommen, sei es Energiekosten, sei es all die Dinge. Und es ist ja nicht so, dass das nicht sichtbar war. Aber natürlich, wenn es einem zu gut geht, dann wird man träger, man wird etwas fauler. Und ich habe immer auch dieses Thema dann mit 30-Stunden-Woche und solchen Blödsinn, an den ich selber nicht glauben kann, weil in der USA aber in China 996-Modell von 9 am Morgen bis 9 am Abend, 6 Tage die Woche, bei heutzutage gleichen Zugang zu Wissen. Also es kann sich im Internet jeder alles selber lernen. Das war vielleicht vor 20 Jahren nicht so. Aber jetzt stehen wir da und wahrscheinlich muss uns jetzt auch wehtun. Jetzt müssen wir auch ein bisschen in die Fresse kriegen sozusagen, damit wir munter werden. Und das wird schon wieder was verändern. Und dann wird auch wieder Fleiß wichtiger werden und wichtiger werden müssen. Und fairerweise bin ich ein bisschen ein Fan auch davon, weil immer dann, wenn es einmal etwas schwieriger wird, dann kann man auch was bewirken. Und da gibt es so ein schönes Zitat vom Ayrton Senna, so im Sinne von "You can't overtake 15 cars when the sun is shining, but you can do when it's raining." Und ich glaube, es schüttet gerade da draußen in dieser Welt. Und dann kann man natürlich auch viel bewegen mit neuen Ideen, neuen Motivationen. Wir haben ja auch 2008 Wirtschaftskrise gehabt und später Rantastic gegründet. Und ich glaube, das sind immer gute Zeitpunkte, um auch mehr zu verändern und größere Schritte zu nehmen und nicht nur inkrementell ein bisschen, lieber nicht zu viel Veränderung, weil es ist eh alles gut. Ich glaube, mittlerweile ist auch bei allen Bürger, Bürgerinnen angekommen, dass nicht alles gut ist. Und dann, glaube ich, sind wir auch offen für Veränderungen, die es auch unbedingt braucht.
Das Wort Hustle Culture hat, glaube ich, die letzten Jahre eher eine negative Konnotation bekommen. Ja, und du hast schon gesagt, irgendwie 4-Tage-Woche, viel Homeoffice und so weiter. Hat den Leuten, glaube ich, sehr gefallen. Wenn ich das jetzt so richtig höre, würde ich sagen, ein bisschen Hustle Culture findest du sehr sinnvoll, ne?
Ich glaube, es wird nicht ohne gehen, oder ich bin überzeugt, nicht ich glaube und nicht ein bisschen Hustle Culture, sondern eine totale, weil dann, wenn man was verändern will, wenn man was aufbauen will, dann geht das einfach nicht in 40 Stunden. Das soll auch so nicht sein. Und ich finde nur, es ist wichtig, uns auch die Rahmenbedingungen zu geben und uns nicht dafür zu bestrafen, wenn wir fleißig sein wollen, wenn wir mehr machen wollen, wenn wir was bauen wollen. Ich finde immer, die ersten 3 Jahre sind für jedes Unternehmen kriegsentscheidend sozusagen. Vielleicht eine blöde Metapher mit Krieg, sagen wir nicht kriegsentscheidend, aber erfolgsentscheidend. Entscheidend. Und in der Zeit mit Steuern, mit Bürokratie, mit Abgaben junge Unternehmer und Unternehmerinnen voll zu bombardieren, macht überhaupt keinen Sinn. Nach 3 Jahren ist alles gut, aber dort haben wir irgendwie die Zeit, wo man seinen Product-Market-Fit findet, wo man einfach arbeiten sollte und das Wesentliche ein Produkt bauen und nicht irgendwelche Formulare ausfüllen und von Administration A zu B laufen und ausfüllen und, und. Also das ist einfach meine Meinung. Und dazu brauchen wir die Politik, dazu brauchen wir uns und dazu brauchen wir auch eine Kultur, die Leistung unterstützt, die Leistung auch hervorhebt.
Aus dem Weg geht.
Aus dem Weg geht, genau.
Okay. Du hast gesagt, ihr habt in ungefähr 40 Startups investiert. Wenn ich jetzt mal zu den Geschäftsführenden von diesen Startups gehe und sage, der Florian, was denkst du, bringt dir denn was ist der größte Mehrwert, den der Florian bei euch bringt? Was hoffst du, ist da die Antwort? Also sagen die meisten so, der hat halt Geld, Zugang zu Geld, das ist natürlich auf jeden Fall hilfreich. Aber ich glaube, mein Eindruck wäre, dass du auch durchaus gerne operative Tipps gibst, oder?
Genau, ich bin ja in vielen Boards vertreten und so und ich versuche immer, ich sage auch immer, ich teile 100% meines Wissens. Ich habe selber auch einen wöchentlichen Podcast, den BTM-Podcast,
wo Business wir alles Technology dann, Millions? Nee, Business.
Genau, richtig. Business okay. Technology und Millionen, genau. Mhm. Und ich versuche halt, Fehler, die wir gemacht haben, anzusprechen, Dinge zu überspringen, Dinge schneller zu sein und vor allem auch das Netzwerk, wo man sagt, hey, sprich einmal mit dem, du machst B2B SaaS, da sind wir schon 2 Stages weiter, red einmal, wie haben wir dort den Vertrieb aufgebaut? Wie können wir das schneller machen? Also ich glaube, es geht halt einfach um das, Sparing-Partner zu sein, Erfahrung mitzunehmen. Mit 40 plus Jahren darf man das ja endlich auch sagen und grauen Haaren ein bisschen, dass man ein paar Dinge schon gelernt hat. Und die Leute glauben es auch einem, aber ich bin, glaube ich, ansprechbar. Ja. Meistens braucht man ja dann den Business Angel, wenn es Troubles zu lösen gibt und man irgendwo Problemchen hat. Ja. Dann ist man, glaube ich, da und da bin ich auch da. Und umgekehrt gibt man schon von außen einmal den einen oder anderen Tipp, wie könnte man irgendwas akzelerieren, irgendwo schneller sein oder auch da und dort einfach mal größer denken, wo man dann sagt, ja, und man sagt, hey, let's think bigger und schauen wir, dass wir da einfach noch eine Liga schneller größer werden.
Fällt dir etwas ein, wo andere Leute denken, das muss doch am Investor sein, unheimlich toll sein, wo du aber sagst, naja, so toll ist das auch nicht, oder wo du dachtest, oh, dann als Investor, das macht bestimmt ganz viel Spaß, aber das macht weniger Spaß als gedacht?
Naja, man muss immer real sein. Also es ist eher so, wenn es gut ist, wird man gar nicht so viel gebraucht als Investor. Ja. Man wird ja dann gebraucht, wenn es Problemchen zum Lösen gibt. Und leider hat man halt mehr menschliche Themen, wie ich geglaubt hätte, dass sie kommen werden. Sprich, Founder Clash, es gibt Probleme bei den Managern, unter den Shareholdern die Probleme und so. Und das sind oft dann gleich sehr toxische Themen. Und dann muss man eigentlich sehr viel so psychologische, toxische, eine Moderatorrolle oder eine Mediatorrolle übernehmen. Also es geht auch sehr viel in die Psychologie rein. Das habe ich eigentlich unterschätzt, um ehrlich zu sein.
Hast du da so eine kleine Checkliste, wenn du die ersten Pitches hast, wo du Fragen stellst, so nach dem Motto, könntest du dir vorstellen, ein Jahr lang mit deinem Co-Founder auf einer Insel zu überleben? Also gibt es da irgendwie solche Sachen?
Es ist nicht ganz so hart, aber ich will schon immer mehr rausfinden, are you ready for the journey? Und die Journey wird irgendwie nicht 3 Jahre dauern und die Sonne wird immer scheinen, sondern sie wird 5 Jahre dauern und sie wird blutig sein, sie wird schmerzhaft sein und dann wird sie einmal 10 Jahre sein. Ich habe leider 1-2 Mal jetzt den Fall gehabt, wo Leute so nach 5 Jahren so müde werden und so, ja, es ist eigentlich schon anstrengend, wie erwartet. Und das möchte ich eigentlich in Zukunft vermeiden, weil ich investiere gerne in Menschen, wenn man so Early Stage investiert, Seed und Pre-Seed, dann ist ja ein Produkt meistens noch nicht dort, dass du sagen kannst, ich habe diesen Product Market Fit oder ich bin in der Skalierbarkeitsphase, sondern das muss man sowieso lösen. Und dann investierst du natürlich mehr in den Menschen und mehr ins Team. Und da versuche ich jetzt immer ein Double Down zu machen, um wirklich zu verstehen, ist die Resilienz da und ist auch der Mut, der Wille und das Vermögen da, 5 bis 10 Jahre durch diese Rollercoaster-Journey, die einfach auch einmal bergab geht, auch wirklich durchzuhustlen und die Energie zu haben. Das ist so eher meine Checklist jetzt mittlerweile, als wie fachliche Themen wichtig und richtig, aber menschliche Themen meiner Meinung nach noch wichtiger.
Die nächste Frage ist so eine Doppelfrage, die besteht einmal daraus, dass ich gerne von dir wissen möchte, wer sollte häufiger mal auf dich hören und umgekehrt, auf wen solltest du noch mal häufiger hören?
Wer sollte häufiger auf mich hören? Ich glaube,
Politik.
Politik auf alle Fälle. Nicht nur an mich, sondern wirklich an jene Unternehmer, Unternehmerinnen, die es gemacht haben, die es 15 Jahre lang gezeigt haben. Natürlich gehört zu Erfolg immer Timing, etwas Glück dazu und, keine Frage. Aber wenn man es mehrmals macht und erfolgreich ist, dann kann das Glück auch ein bisschen mit Können untermauert sein. Ja. Und ich würde meinen, wir haben schon eine Meinung, die wir auch teilen und wir wollen eigentlich einem Land helfen, wir wollen uns selber helfen. Und ich glaube auch die lieben Medien, die einfach auch verstehen müssen, dass Unternehmertum auch positiv belegt werden muss, weil es ist das Wichtigste. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Innovation und wir bauen heute das Land der Zukunft für morgen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man nicht nur immer aller negativen Schlagzeilen und irgendwie über Probleme schreibt, sondern auch über die guten Dinge. Auf wem sollte ich mehr hören? Ich versuche immer an alle guten Menschen oder junge Menschen vor allem zuzuhören, weil ich jetzt schon verstehe, dass die nächste Generation eigentlich die Generation ist, die auf der einen Seite meine Kunden sind, egal welche Produkte ich baue, und die einfach anders sind. Die kommunizieren anders, die denken anders und nur weil für mich das A oder B gut ist, heißt das noch lange nicht, dass das für die auch der Fall ist. Und da muss man sich immer wieder mal selber ein bisschen an den Ohren ziehen auch und so und ja nicht vergessen, wir waren auch eine andere Generation wie unsere Eltern. Also die Welt verändert sich und sie verändert sich schneller denn je. Und wenn jeder 18- bis 24-Jährige starten mehr wie 25% ihrer Suche heutzutage auf TikTok und nicht mehr auf Google, dann hat es einen Impact auf mich. Und den darf ich nicht ignorieren und sagen, ja, das war ja immer so, also wird es auch immer so bleiben. Und da muss ich mich immer wieder selbst ein bisschen ertappen dabei, aber da und dort funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Hast du Kinder?
Ja.
Sind die schon im TikTok-Alter?
Nein, der Kleine, ein Kind, 18 Monate.
Dann hoffentlich noch nicht.
Nein, noch gar nicht. Und da wäre es auch so, da würde ich auch hoffen, er hört ein bisschen mehr auf mich. Aber das gehört auch in dem Alter noch dazu, dass er seinen eigenen Willen hat.
Ich glaube, in Australien sind Social Media bis 16, Dienste, 16 jetzt irgendwie verboten. In Amerika.
Finde ich sehr gut.
Okay, genau. Also ich auch eher. Und in Amerika wird jetzt der Verkauf von TikTok, glaube ich, bis im ersten Quartal nächsten Jahres soll
wahrscheinlich
kommen.
Das wird so
kommen.
Nicht passieren, ja.
Okay, glaubst du nicht dran?
Also, nein, das ist das wird so gesteuert, dass ganz normal weiterläuft. TikTok hat eine zu relevante Größe mittlerweile auch in den USA bekommen für viele Shareholder, für Steuern, für ganz viele Themen. Das kann nicht gebannt werden. Das wird nur intern geframed und gebaut. Aber ja, das bleibt uns erhalten.
Meinst du, dass Elon Musk ein Interesse daran hätte, dass TikTok doch ein bisschen stärker eingeschnitten wird oder beschnitten wird, als wir das vielleicht denken?
Würde ich gar nicht so sagen, weil jetzt X.ai oder X.com, nicht AI, natürlich haben die Probleme und. Da ist aber TikTok, glaube ich, first and foremost nicht sein größtes Problem. Da ist eher die ganze Meta-Suite und so. Und ich glaube, was er jetzt geschafft hat durch sein Amt als der Doge-Minister, auch wenn es keine offizielle Ministerrolle ist, aber mit der Nähe zu Donald Trump, dass er eher dort ansetzt. Man sieht ja jetzt schon, im autonomen Fahren wird Tesla ganz viele Möglichkeiten bekommen. Da hat es ja auch viele Verfahren gegen Tesla gegeben, gegen SpaceX gegeben, die jetzt sukzessive wahrscheinlich abgedreht werden. Und ich glaube, dort sein Shareholder-Value einfach ein ganz größerer ist, wie momentan in seiner Social-Media-Plattform Twitter oder ehemalig Twitter X. Also glaube ich nicht, dass er da so einen starken Zugang jetzt hat. Den sucht er woanders momentan.
Hättest du für Elon Musk gerade, also mehr Verständnis für seine Ideen und vielleicht auch seine Einstellung, oder bist du mehr kritisch zu dem, was er so macht?
Ich bin ambivalent, weil ich totalen Respekt vor der unternehmerischen Leistung habe und die Dinge, die er baut, die einfach wirklich Weitblick haben. Sei es jetzt natürlich Tesla, aber da geht es auch viel mehr um den humanoiden Roboter Prime mittlerweile, oder Optimus heißt er, Entschuldigung, nicht Prime. Dann bei SpaceX, was man natürlich mit Satelliten, mit Internet und so weiter machen kann, wie billig. Also ich habe so einen Respekt unternehmerisch, dass ich ihn schon verfolge und beachte. Leider vom Persönlichen her, glaube ich, geht das ganze Thema Macht in eine falsche Richtung und so Gefallen finden an diesem Macht zu haben. Und jetzt natürlich diese Nähe zu Donald Trump, die sehe ich schon als große Gefahr tatsächlich auch. Es wird schon sehr spannend jetzt. Schaffen sie das, wirklich die Kosten, die Bürokratie in den USA runterzubringen? Dann kann das auch eine Vorbildleistung sein für andere Gesellschaften und Politiken, so wie Österreich, Deutschland und Co. Aber ich bin schon sehr, sehr skeptisch, weil Geld mit Ego, mit Macht, also da ist sehr viel möglich und das kann auch sehr gefährlich werden.
Florian, ich habe jetzt noch so einen kleinen Block von Fragen, die du sozusagen Sätze, die du irgendwie zu Ende sprechen sollst, wenn es geht. Das Beste am Startup Life, also selbst Startup-CEO zu sein, war
seine eigenen Ideen in die Realität umzusetzen.
Am besten vorbereitet auf ein erfolgreiches Startup Life hatte ich.
Hat mich tatsächlich meine Ausbildung im Studium kombiniert damit, dass ich dort meine zukünftigen Gründerkollegen kennengelernt habe.
Das Beste am Investorenleben ist?
Wenn man so sieht, wie sich die jungen Menschen und die Gründer und ihnen so entwickeln zu einfach tollen Menschen und Managern und am Ende des Tages auch erfolgreich sind. Das ist am schönsten.
Die härteste Erfahrung im Unternehmerlife war bisher?
Die härteste Erfahrung im Unternehmerlife war bisher, dass ich da und dort bei Investments auch geblendet wurde und ein bisschen verarscht wurde.
Vor deiner ersten Million hat dich motiviert?
Vor meiner ersten Million hat mich motiviert, immer erfolgreich zu werden. Also die Motivation war eigentlich, egal was wir machen, wir werden damit unsere Brötchen zahlen können. Und das haben wir auch durchgezogen und das ist eigentlich ein bisschen größer wie erwartet geworden und ja. Haben wir uns auch nicht beschwert, aber so groß haben wir am Anfang nicht gedacht.
Heute motiviert dich?
Heute motiviert mich auf der einen Seite Papa zu sein, auf der anderen Seite Papa vieler Startups zu sein sozusagen, um Menschen dabei zu helfen, ein bisschen besser zu werden. Das ist eigentlich meine größte Motivation.
Dieses Thema hat in deinem Leben in den letzten Jahren viel mehr Prio bekommen.
Dieses Thema hat viel mehr Prio bekommen, Longevity kombiniert mit Familie.
Menschen, die mich als Vorbild sehen, möchte ich sagen.
Danke.
In 10 Jahren lebe ich in.
Wow, in 10 Jahren lebe ich in. Ja. Weiß ich tatsächlich nicht, weil ich ein flexibler Mensch bin, aber hoffentlich irgendwo dort, wo es mir und meiner Familie gefällt und ich nach wie vor anderen Menschen helfen kann.
Und deine letzte Ausgabe, also finanzielle Ausgabe, irgendwas, was du gekauft hast, unter 1.000 Euro, die dich absolut begeistert hat. Was könnte das gewesen sein?
Das waren bei mir tatsächlich neue AirPods, weil ich die alten verloren habe und das wirklich ein Tool ist, was mir die Möglichkeit gibt, Podcasts zu hören und überall einfach irgendwie verbunden zu sein. Genau.
Fantastisch, das waren alle meine Fragen. Ich danke dir vielmals, hat mir sehr viel Spaß gemacht, bringst eine umwerfende Energie mit. Wir nehmen den Podcast jetzt hier irgendwie Montag am Vormittag auf und ich habe das Gefühl, das hat mir jetzt mehr Kraft gegeben als ein Espresso.
Das ist schön. Schau, schönes Feedback. Vielen Dank. Ich habe es sehr gerne gemacht.
Das war sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit, deine Insights. Alles Gute dir, dein Lieben auch. Für dein ein Kind hast du oder zwei?
Ja, eines jetzt.
Ein
ja.
Kind. Natürlich auch viel Spaß beim Vater sein. Das ist auf jeden Danke. Fall auch eine tolle Sache. Danke an euch zu Hause fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr unten mal in die Hörerumfrage klickt und uns eure Meinung mitteilt. Das wäre hervorragend. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge. Ich freue mich wieder auf euch. Bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Florian Gschwandner
und Christoph Bursek. Bis bald, ciao.